Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast Flip It Dem Talk. Wie ihr da draußen sehen könnt oder die zumindest, die bei YouTube gerade die Folge anschauen, bin ich heute mal wieder nicht allein. Ich habe mir eine Verstärkung geholt. Die Frau Dr. Lipp ist heute bei mir, wird sich auch gleich nochmal vorstellen. Ich möchte ganz kurz nur erwähnen, es gibt zwei Folgen. Das heißt, ihr werdet quasi heute bespielt und nächste Woche nochmal. Wir haben zwei große Themen, über die es heute oder beziehungsweise die wir in den nächsten zwei Folgen ansprechen werden. Einmal das Thema Liposuktion und einmal das Thema Forschung. In beiden Bereichen ist die Frau Dr. Lipp ja quasi tätig und da wird sie uns heute die ein oder andere Frage und auch in der kommenden Folge noch ein paar Fragen beantworten und ich freue mich wahnsinnig, dass sie sich heute die Zeit genommen hat. Wir werden auch am Ende noch ganz kurz auf ihr Buch zu sprechen kommen. Das machen wir aber ganz zum Schluss. Also wenn euch die Folge interessiert, dann bleibt einfach dran, hört fleißig zu oder schaut fleißig zu. Und jetzt begrüße ich erstmal nochmal die Frau Dr. Lipp. Schön, dass Sie da sind heute. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielleicht möchten Sie sich ganz kurz vorstellen für die, die noch nichts von Ihnen gehört oder gelesen haben, damit die Zuhörer und Zuschauer wissen, wer sitzt denn jetzt hier neben mir.
Sehr gern, liebe Frau Schwarz. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich natürlich, heute mit Ihnen diese Folgen aufzuzeichnen und Ihnen die Fragen zu beantworten, die vielleicht ganz, ganz viele haben. Und ja, die Sprechstundenzeiten sind natürlich begrenzt. Es kann nicht jeder kann immer sofort zur Sprechstunde kommen, wenn er eine Frage hat. Aber genau deswegen gibt es ja solche Medien. Wie gesagt, mein Name ist Dr. Anna-Theresa Lipp. Ich bin Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie. Bin niedergelassen in München als Privatärztin und ja, operiere hauptsächlich Lipödem, Liposuktionen und bin leidenschaftliche Forscherin, seit vielen, vielen Jahren in der Forschung, der Lipödem-Forschung tätig, aufgrund, wie gesagt, meiner eigenen Betroffenheit, die früher dazu geführt hat, dass ich mich sehr stark mit dem Thema auch in der Forschung auseinandergesetzt habe, als eine der wenigen, glaube ich, in Deutschland oder auch weltweit einer der ersten war, die gesagt hat, hey, wir müssen da nachschauen, es kann nicht sein, dass diese Zellen nichts anderes machen, nicht anders funktionieren. Und so bin ich eigentlich immer tiefer in die Materie eingestiegen vor etlichen Jahren. Und ja, wie gesagt, bin jetzt sehr, sehr glücklich mit meiner Wahl oder beziehungsweise mit dem Geschenk, dass ich mich damit beschäftigen darf. Und ja, es bleibt spannend. Wir sind dran.
Definitiv. Jetzt soll es ja heute in der ersten Stunde um das Thema Liposuktion gehen. Sie haben es gerade schon angesprochen. Und da ist natürlich immer die Frage so, was spricht dafür, was spricht gegen eine Liposuktion? Gibt es vielleicht auch ganz krasse Kontraindikationen, wo man sagt, um Gottes Willen, bloß nicht, da machst du nur alles noch schlimmer. Wie kann man da, ja, wie kann man da drauf antworten oder was antworten Sie so jemand, der bei Ihnen in der Praxis ist?
Also, wie gesagt, ich sehe viele Patientinnen, die ja schon konservativ behandelt worden sind. Das heißt, die Phlebologen sind ein großer Zuweiserteil dabei, die Hausärzte, die Gynäkologen. Es gibt ja Gott sei Dank seit den letzten paar Jahren vermehrt Informationsmaterial, auch in den sozialen Medien. Es gibt tolle Gruppen, die sich damit beschäftigen. Das heißt, die Leute kommen meistens nicht zur Erstdiagnostik, sondern sind schon diagnostiziert worden von einem anderen Facharzt und haben vielleicht auch schon oder meistens Flachstrickkompression und haben schon konservative Lymphdrainagen oder Entstauungstherapien bekommen. Haben sich dann auch schon ein bisschen mit dem Thema Liposuktion beschäftigt, waren vielleicht auch schon woanders zu einer Beratung. Das heißt, die Patientinnen sind sehr, sehr gut aufgeklärt in der Regel, wenn sie kommen. Es gibt aber auch Patientinnen, die sagen, ich halte es jetzt eigentlich nicht mehr aus, ich möchte die Liposuktion, aber ich habe noch Bedenken, ich kenne die Risiken nicht, man liest zu viel, man weiß nicht, ob das jetzt für mich zutrifft. Und da ist eben, wie gesagt, die persönliche Sprechstunde immer noch das Allerbeste, um rauszufinden, für wen ist die Liposuktion wirklich gut, wer soll weiter konservativ fahren und welche Kontraindikationen gibt es und was kann ich wirklich erwarten? Weil das ist natürlich etwas, was in den sozialen Medien untergeht, dass es Risiken gibt, dass es Nebenwirkungen geben kann, dass wie bei jedem anderen Verfahren auch, dass es individuell mit dem Facharzt oder der Fachärztin besprochen werden muss und dass man da einfach, wie gesagt, keine ärztliche Beratung in den Foren bekommt oder in den Selbsthilfegruppen, sondern dass es lediglich Erfahrungsberichte sind, die sehr, sehr wertvoll sind, die auch gut sind, aber deswegen auch so allgemeine Sätze oftmals vielleicht für den einzelnen Patienten gar nicht zutreffen.
Mhm. Ja.
Wenn jetzt eine Patientin kommt und sagt, ich habe alles gemacht, ich habe jahrelang Strümpfe getragen, ich habe jahrelang Sport und Ernährung vielleicht auch mit Coaching oder ohne Coaching, mit Nahrungsergänzung gemacht, bin sozusagen bei meinem idealen Gewicht angelangt, wo es einfach nicht mehr runter geht, wo ich einfach auch einen normalen BMI habe oder beziehungsweise um die 30 bin maximal vom BMI her, dann wäre das, wie gesagt, der nächste Schritt, dass man schaut, okay, wie stark sind die Schmerzen? Die Patientinnen bekommen bei mir immer auch eine Ultraschalluntersuchung, wo wir eben gucken, wie ist das Fettgewebe zusammengesetzt, an welchen Stellen ist es Lipidemfett, wo ist es normales Fett. Man kann das natürlich nicht vom klinischen Befund oder auch nicht von der Ultraschalluntersuchung her hundertprozentig sagen oder ausschließen. Die Schmerzen sind eigentlich der Hauptfaktor, wo der Patient einfach immer recht hat. Ja, das heißt, wenn ich die Patientin untersuche und die sagt, das tut einfach wahnsinnig weh, auch an den Unterarmen, dann sieht man da einfach auch einen Bedarf für die Liposuktion an Stellen, die vielleicht jetzt nicht klassisch operiert werden. Aber wie gesagt, das ist immer eine individuelle Entscheidung, ob eine Liposuktion Sinn macht oder nicht. Persönlich, wie gesagt, ist es einfach so, dass die Liposuktion eine große Erleichterung darstellt für viele, dass es eine Lebensverbesserung ist, die Lebensqualität steigt. Und ich sage immer so, man kann das Rad einfach dadurch zurückdrehen. Ja, ich kann mit der Liposuktion die Fettzellen einfach mechanisch entfernen. Die weg sind, sind weg, die bleiben auch weg. Und ich verschaffe mir dadurch um meinem Körper einfach wieder neue Lebensqualität, neue Zeit. Und ja, das ist eigentlich sowas, wo ich sage, macht oft einfach wirklich auch Sinn.
Ja, ja. Jetzt gibt es ja verschiedene Methoden, also Operationsmethoden. Was gibt es da für Vor- und Nachteile, beziehungsweise wie kommen auch diese Unterschiede von den Preisen zustande? Das hört man ja auch ganz oft, der eine verlangt so viel, ja. Der andere Arzt verlangt so viel. Hängt das mit der Methode zusammen oder ist das auch abhängig, klar natürlich, wie viele Operationen sind nötig, ja. wie gliedert man das auf oder wie kann man das dem Kunden verständnisvoll oder verständlich erklären?
Ja, tatsächlich hängt es damit zusammen, wie man operiert. Das bedeutet, macht man es stationär, so wie ich, ja, immer nur mit Übernachtung in der Klinik, wo Nachtschwestern sind, wo ein Nachtdienstarzt ist, wo einfach so die Sicherheit für meine Patienten ganz klein im Vordergrund steht und nicht der Preis, sondern dass die Sicherheit, die medizinische Versorgung muss ganz, ganz weit oben stehen. Das Zweite ist eben auch die Vollnarkose, die natürlich mehr kostet als eine Lokalanästhesie. Das ist ganz, ganz klar. Man muss den Facharzt für Anästhesie bezahlen, die Medikamente, die Nachbereitung etc. Das bedeutet, wenn Sie ein Setting haben, wie jetzt bei mir oder bei Kollegen, dann zahlen Sie da schon mal einen großen Anteil an Klinikkosten, an Personalkosten, an Versorgungskosten. Dann ist bei mir auch immer eine Lymphdrainage dabei. Das heißt, die Patientinnen bekommen am nächsten Morgen vor der Entlassung noch eine Lymphdrainage, die den Lymphfluss schon mal anregen soll. Ja, die konservative Maßnahme wird also fortgesetzt. Dann ist da ein sehr gutes Mieder dabei, meiner Meinung nach, ja, das auch, an dem man auch nicht sparen sollte. Mhm. Das machen Kollegen dann teilweise so, dass die nur wickeln, die Unterschenkel, Oberschenkel, oder dass die andere Mieder anziehen, die vielleicht nicht so hochwertig sind. Das heißt, da gibt sicherlich große Unterschiede, auch deutschlandweit, mit welchen Methoden werden operiert, wie schaut das Setting aus. Das heißt, da kann man gar nicht jetzt so sehr rückschließen auf die Qualität der Liposuktion. Das will ich gar nicht sagen, sondern es geht darum, wie ist das Setting, sind die Versorgungszustände für die Patienten und dann natürlich auch die OP-Zeit. Ja, nehme ich mir Zeit für meinen Patienten? Ist das nur eine Stunde? Ist das 2 Stunden, 3 Stunden? Das kostet natürlich alles, was diese OP-Minuten. Und das ist etwas, was man vielleicht als Patient gar nicht so weiß und auch in den Foren oder jetzt im Netz nicht so natürlich nicht zur Debatte steht, weil das eben jeder Kollege und Kollegin individuell entscheiden darf, wie für ihn die beste OP-Methode aussieht. Und ich persönlich operiere mit der Power-Assisted Liposuction. Ich verwende die Wahl eigentlich nur für den Lipotransfer. Das heißt, wenn ich Fettzellen von A nach B setzen will, zum Beispiel bei Patientinnen, die eine Vergrößerung der Brust durch Eigenfett möchten, dann ist die Wahl, also die wasserstrahlassistierte Methode, gut. Aber das eben nur bei Nicht-Lipödem-Patientinnen, bei Lipödem-Patientinnen immer mit der Power-Assisted Liposuction. Aber auch da, wie gesagt, ich sag mal so, der Kochlöffel entscheidet nicht, sondern der Koch. Ja, das ist tatsächlich so, ja. Über das Essen, wie es schmeckt. Und da will ich gar niemandem irgendwie was reinreden, oder da muss jeder Patient selber entscheiden, bei wem fühle ich mich wohl, wo habe ich ein Vertrauensverhältnis, wo ist die Erfahrung, der Erfahrungsschatz da. Das sind alles Punkte, die da mit reinspielen, aber um auf die Kosten zurückzukommen, ganz klar meine Antwort, das liegt auch oder vor allem daran, wie man operiert, wo man operiert und was an Versorgung alles im Paket mit drin ist.
Jetzt hat eine Dame aus der Community gefragt, stimmt es, dass ein mit eingesetzter, also mit einem Laser quasi eine bessere Straffung fürs Gewebe bewirkt werden kann? Wie muss man sich das vorstellen? Also das wird in die Position gemacht und dann zusätzlich noch mit einem Laser gearbeitet. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich denke immer so Laser, um Gottes Willen. Da denkt man irgendwie an Star Trek oder so. Ja. So als genau. Erstes. Aber wie läuft sowas ab und wird das immer gemacht? Oder gibt es da auch wieder wahrscheinlich Frauen, bei denen macht es mehr Sinn und bei welchen, wo es nicht nötig ist dann?
Genau. Also das ist tatsächlich eine individuelle Entscheidung, wie immer, bei meinen Patientinnen. Ich habe einen Laser, ich verwende ihn auch sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft, muss ich sagen. Ich habe vor 3 Jahren damit angefangen, mit Laser assistiert zu arbeiten. Damals noch, wie gesagt, in einer mit einem anderen Laser, ich sag mal Laserfirma. Jetzt habe ich mich für einen entschieden letztes Jahr, der sehr schonend ist, der eben auch gut ist für die Haut. Und ja, um auf Ihre Frage einzugehen, wir sehen deutliche Verbesserungen in der Hautstraffheit. Also die Laserverfahren dienen alle dazu, wenn sie unter der Haut eingesetzt werden, wie eben bei der Liposuktion, bei Lipödem, um die Haut zu straffen. Das bedeutet, dass man einfach, wenn man sich vorstellt, man nimmt aus dieser Fettschicht alles weg, ja, aus der Lipödem-Schicht, hat man hier einen Hohlraum erstmal. Ja. Der füllt sich ganz schnell mit Schwellung, mit Wundwasser. Und dieser muss durch die Kompressionswäsche und auch durch die Lymphdrainage immer bearbeitet werden, dass dieses Wundwasser rausgeht. So, was kann man tun, um die Kollagenfasern zu stärken? Die Kollagenfasern ist, wie gesagt, das Bindegewebe, im Bindegewebe drin. Und dieses hängt oftmals, wenn man es nicht strafft, aber sehr viel Fett entfernt. Bedeutet, bei den Megaliposuktionen oder auch bei Patientinnen, die über 25 Jahre jung sind, macht es eigentlich fast immer Sinn, eine Laserstraffung oder eine Plasmastraffung zu machen. Gibt verschiedene Hautstraffungsmöglichkeiten. Ich arbeite, wie gesagt, sehr gerne und sehr ausführlich mit dem Laser. Bei Patientinnen, die aber Stadium 3 haben zum Beispiel, ja, die einfach wahnsinnig große Mengen auch an Hautüberschuss hinterher haben, macht es natürlich keinen Sinn, so sehr den Laser einzusetzen, sondern dann brauche ich eine chirurgische Straffung, dann brauche ich einfach auch diese chirurgische Methode, weil die Kollagenfasern ausgelatscht sind, unter Anführungsstrichen. Das heißt, egal wie sehr ich die erwärme oder stimuliere durch den Laser in der Tiefe, die kommen nicht mehr in Gang. Ja, das heißt, da wird sich viel ändern. Da geht es dann wieder einen anderen Weg. Da geht es darum, möglichst viel rauszunehmen und, wie gesagt, die Haut zu resizieren mit dem Skalpell.
Ja, ja. Das wäre jetzt so gleich die nächste Frage, wenn Sie sie schon beantwortet haben. Ab wann ist ein Laser sinnvoll und wann macht eine, in Anführungsstrichen, mechanische Straffung, ne, dann wirklich Sinn? Aber das haben Sie jetzt gerade schon beantwortet. Gibt es oder wie sind im Moment wo sind wir da, auf welchem Stand? Wann wird die Liposuktion tatsächlich bezahlt? Und an was hängt es ab, wie viele Liposuktionen sinnvoll sind? Sie haben jetzt gerade diese Megaliposuktion angesprochen. Kann das jeder machen lassen oder sagt man doch lieber mehrere kleine und lieber kleinere Areale? An was wird das festgemacht als Beispiel? Vielleicht haben Sie da auch ein Beispiel dazu.
Also für mich persönlich war es immer eine... war es für mich immer klar, möglichst wenig Liposuktionen durchzuführen, weil ich ja, wie gesagt, mit der Vollnarkose arbeite. Das heißt, Patienten sollen möglichst wenig Vollnarkosen haben, möglichst wenig Eingriffe, möglichst wenig Ausfallzeit. Ich habe viele Patientinnen, die mitten im Leben stehen, die einfach sich 6-mal im Jahr freinehmen können für eine Liposuktion, sondern die das halt gerne mit 2-3 Mal erledigt haben, das Thema. Und so soll es halt sein, ja, dass jeder für sich da eine Methode findet und auch mit den Patientinnen eine Gangart hat, wo sie sich wohlfühlen. Woran hängt es ab, wie viele das sind? Immer individuell. Es gibt Patientinnen, die brauchen 1, 2, 3, 4, 5, keine Ahnung, das ist eben stadienabhängig. Ja. Ich, wie gesagt, bin da kein Freund davon, möglichst kleine und öfter, sondern möglichst viel abzusaugen und möglichst in wenigen Sitzungen, weil es auch für den Körper schonender ist und ein Gewebe, das schon mal abgesaugt wurde, lässt sich immer schlechter bearbeiten, wenn man dann irgendwo nochmal rein muss, als wenn man, wie gesagt, eher größere Areale in einer Sitzung zusammenhängend macht, weil einfach die Gewebsverhärtung und die Vernarbung, die ja dann auch Teil der Heilung ist, natürlich dann einsetzt und dann ist die wieder weg, wenn ich da nochmal irgendwie reingehe oder in einem angrenzenden Areal bin, das kann man dann eher schlechter trennen. Das heißt, ab wann wird die Liposuktion bezahlt? Aktuell ist es so, dass die Rechtsprechung vorsieht, dass Stadium 3 Patientinnen, die wirklich einen wie soll ich sagen, Auflagenkatalog erfüllen müssen mittlerweile, angefangen vom BMI mit Warmenbildung und vielen, vielen anderen Kriterien. Wenn das gegeben ist, dann wird die Liposuktion bezahlt von der gesetzlichen Krankenkasse. Mhm. Die privaten und Beihilfen sind da nochmal ein extra Thema. Die bezahlen auch Stadium 2 oder andere, mhm, andere Themen. Das heißt, Beihilfeversicherte sollten sich immer informieren mit einem Antrag, wie viel wird übernommen, was kann ich absetzen. Das sind alles so Punkte, wo man auch individuell schaut, welche Patientin ist wie versichert, hat welches Stadium, ist schon in welcher konservativen Behandlung gelaufen. Also es gibt sicherlich auch Härtefallanträge, die man stellen kann, aber da sollte man eher eine Juristin oder einen Juristen fragen, weil ja, ich dazu auch relativ, wie gesagt, gemacht habe. Tatsächlich, bei manchen ging es durch, wo wir das nie gedacht hätten, und bei anderen, die haben eigentlich so klar die Kriterien erfüllt und es wird trotzdem abgelehnt. Also ich stecke da mittlerweile nicht mehr drin. Mhm. Ich kann es echt nicht mehr vorhersagen. Ich gebe allen den Antrag auf Kostenübernahme, die eine Liposuktion medizinisch gesehen brauchen, wo es sinnvoll ist. Und dann, wie gesagt, liegt es in Gottes Hand, was damit geschieht mit diesem Antrag. Aber prinzipiell muss ich sagen, dass ich halt einfach glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, dass auch viel getan wird. Es gibt viele Initiativen. Es gibt, wie gesagt, die GBA-Studie. Das heißt, wir sind jetzt schon deutlich weiter als vor 6 Jahren oder so, wo es ja wirklich eine reine Selbstzahlerleistung war und auch viele private Versicherungen gar nichts gezahlt haben. Also da sind wir schon deutlich weitergekommen in dieser Hinsicht.
Mhm. Eine Frage war jetzt auch von einer Dame aus der Gruppe, ist die Liposuktion sinnvoll in Hinsicht auf Knie- und generell Gelenksprobleme, auch wenn die Schmerzen und das schwere Gefühl vom Lipödem noch ertragbar sind? Macht das Sinn?
Das ist eine interessante Frage tatsächlich. Ich sage immer so, der Leidensdruck ist das Entscheidende. Ja? Also wenn eine Patientin einen hohen Leidensdruck hat, dann ist, wie gesagt, muss man darüber sprechen, ob eine Liposuktion sinnvoll ist. Aber die Gelenke sind tatsächlich betroffen. Wenn es, wie gesagt, im höheren Stadium sowieso, aber auch im Stadium 2 sehe ich oft, dass die Patientinnen schon mit x Beinen in die Praxis kommen und nach den Liposuktionen das natürlich nicht mehr so ist. Das heißt, da kann man orthopädisch tatsächlich viel verbessern oder oftmals können die das Becken gar nicht mehr nach vorne kippen, weil das so drückt, das Fett in der Po- und Oberschenkelregion. Ja, also wie gesagt, die orthopädischen Verbesserungen sind sichtbar nach den Liposuktionen. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Aber wenn man jetzt keine Schmerzen hat, eine Lipohypertrophie hat, kann man es auch absaugen lassen, ist ganz klar. Nur, ja, also wegen der Orthopädie, weiß ich nicht, muss man immer individuell entscheiden. Aber generell lässt es sich durch eine Liposuktion verbessern, ganz klar.
Ja, ja. Gibt es auch Bedenken bezüglich Vorerkrankungen, wie beispielsweise, wenn jemand mal einen Herzinfarkt oder sowas hatte, jetzt unabhängig von der Narkose, dass die jetzt nicht unbedingt das Gesündeste ist, ne? Das wissen wir alle, aber gibt es da auch was, wo man dann sagt, kritisch?
Ja, natürlich, das gibt es immer. Das sind die Risiken, die vor allem auch der Anästhesist abcheckt, der die Narkose machen muss oder der sozusagen auch die Lokalanästhesie, geht ja auch aufs Herz. Das sind alles medizinische Risiken, die so eine Operation beinhaltet, die man immer prüfen muss bei jedem Patienten. Generell kann ich sagen, dass ich, wie gesagt, viele Patientinnen auch operiert habe schon, die eine Gerinnungsstörung hatten, die irgendwelche Medikamente nehmen mussten, Rheumamedikamente etc. Das heißt, dadurch, dass das Verfahren, so wie ich das mache, ein sehr risikoarmes Verfahren ist und wir, wie gesagt, eine sehr, 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 sehr schonende Methode verwenden, die auch keine großen Nebenwirkungen oder Risiken hinterher hat für die Patientinnen, ist es schon so, dass man da guten Gewissens auch, wie gesagt, Patientinnen, die vielleicht schon mal einen Herzinfarkt hatten oder einen Stent haben, operieren kann. Wenn es an die Blutverdünnung geht, muss man das natürlich auch wieder besprechen mit dem Anästhesisten. Prinzipiell blutet es sehr wenig. Wie gesagt, Risiko, komplikationsarmer Eingriff, komplikationsfreie Methoden muss man einfach etablieren. Es gibt immer Komplikationsrisiko, das dabei ist bei jeder Operation. Aber individuell entscheidend ist es klar, dass es von der Skala her ein sehr sehr risikoarmer Eingriff ist, ein Eingriff mit niedrigen Komplikationsraten.
Mhm. Darf ich ganz kurz noch fragen, weil Sie eben, wenn man so eine Narkose macht, wie lange geht im Schnitt so eine Operation? Jetzt nur wirklich im Durchschnitt, es ist ja auch wieder abhängig von jeder Frau. Ja. Wie lange muss man damit rechnen, dass eine Narkose sein wird?
Ja, also bei mir ist es schon sehr standardisiert natürlich auch das Vorgehen. Das heißt, im Schnitt dauert die Narkose zwischen 2 bis 3 Stunden und so lange dauert auch die OP natürlich. Danach gibt es den Aufwachraum, wo die Patienten noch bleiben, überwacht werden von Intensivschwestern und dann hinterher noch die stationäre Überwachung. Es gibt ein Infusionssystem, das wir etabliert haben, das natürlich auch sehr gut ist für den Kreislauf der Patientinnen, damit einfach diese Kreislaufkollabierungen, oder wie soll ich sagen, die Kollapse, so reduziert auftreten wie möglich. Wir haben unser eigenes Konzept entwickelt, wo die Patienten hinterher einfach fitter sind, wo die besser rauskommen. Und wir bereiten natürlich unsere Patientinnen auch sehr, sehr gut und individuell auf die Narkosen vor. Auch meine Anästhesisten machen das hervorragend, dass man den Patienten die Angst nimmt vor den Eingriffen, dass man da einfach auch hinterher keine Schmerzen hat und auch keine Angst haben braucht vor irgendwelchen starken Schmerzen, sondern es ist wirklich nur meistens der Kreislauf, der einem so ein bisschen, beschäftigt, aber auch da gute Hilfsmittel und prinzipiell sind alle noch rausgekommen und haben gesagt, super, es war gar nicht so schlimm wie gedacht. Also es gibt ja auch Angstpatientinnen, die wir da sehr gut coachen können, tatsächlich.
Ja. Sehr schön. Ja, wir haben schon die allerletzte Frage. Ich hatte eine Dame, die ein bisschen skeptisch war und gemeint hat, so ja, ist es sinnvoll, sich mit 60 noch operieren zu lassen? Ne? Gibt es da so eine Altersgrenze? Weil mit 60 Jahren und beispielsweise kurz vor Stadium 3 oder vielleicht auch schon im Stadium 3 wird sich die Haut ja nicht mehr zurückbilden. Ja. Wie viel Sinn macht es da? Ich meine, ich für mich würde jetzt sagen, naja, ich meine, mit 60 ist man jetzt noch nicht kurz vorm, ich wollte schon sagen, jetzt Gras beißen, ne? Sie wissen, was ich meine, aber es ist ja schon noch ein Stück Leben da und man will ja auch ein bisschen Lebenserwartung wieder zurückbekommen. Also ich persönlich würde jetzt sagen, es spricht nichts dagegen, aber wie sieht es auf der Doktorseite aus? Was sagen
Sie? Auf jeden Fall. Also meine älteste Patientin war, glaube ich, mal 78. Von dem her, das war absolut komplikationsfrei verlaufen und ich habe, wie gesagt, auch immer wieder Patientinnen, die über 60 sind, die 65 sind, da hat man halt immer das Thema mit der Haut, das heißt, da muss man anschauen, wie ist die Patientin konstituiert, macht sie viel Sport, eine Patientin hatte ich letztes Jahr, die war 65, hat jeden Tag geschwommen in ihrem eigenen Pool, hat, wie gesagt, viel Lymphdrainage gemacht, hat ihr Leben lang auf die Ernährung geachtet, war wirklich im Stadium 1 bis 2 ihrer Lipödem gehalten und hat dann irgendwann gesagt, so, jetzt bin ich in Pension, in Rente, jetzt will ich nicht mehr, jetzt will ich mir einfach da mal ein bisschen was gönnen und jetzt, wie gesagt, auf die Liposuktion gespart und durchgeführt. Die hat eine Haut wundervoll, wie eine 35-Jährige. Also man kann mit dem Laser auch wirklich sehr viel schaffen, um Hautstraffungen zu vermeiden. Ja, das ist so 80% aller Patientinnen, die vielleicht eine hängende Haut hätten, kann man vermeiden mit einer Laserliposuktion. Also das sind schon wirklich gute Techniken, moderne Techniken, die wir da haben seit 10 Jahren, die wir einfach auch gerne einsetzen und die safe sind und wo es hinterher keine Narben gibt und in aller Regel sind die Patientinnen zufrieden. Also um auf Ihre Frage einzugehen, natürlich muss man immer schauen, wer ist diese 60-Jährige, was für Vorerkrankungen hat sie, wie ist ihr Lebenswandel, wie ist der Lebensstil, was für Erwartungen hat sie. Ja, ganz wichtig ist auch immer, den Patienten kennenzulernen und zu schauen, was möchte die Patientin, wo möchte sie hinkommen, welche Erwartungen sind da. Ja, ist wirklich nur der Schmerz das Problem, wie stellt sie sich hinterher die Ästhetik vor, wie können wir ihr da helfen. Also das sind alles so Punkte, auf die ich eingehe. Und ich sage immer, das ist ein bisschen die Maßschneider in der Szene, weil wir halt einfach versuchen, für jede Patientin das richtige Konzept zu finden, auch mit den ästhetischen Hilfsmaßnahmen. Und da sage ich mit 60, das ist ganz klar, 60 ist das neue 40, braucht man noch nicht irgendwie glauben, dass man zu alt sei für sowas. Da kann man gerne auch zur Beratung wo vorbeischauen.
Ja. Also erstmal vielen lieben Dank. Ich glaube, das waren eine Menge Fragen, auch aus der Community. Natürlich muss man immer schauen, was man wirklich auch beantworten kann. Viele Dinge sind einfach individuell. Also auch an diejenigen, deren Frage jetzt vielleicht nicht direkt beantwortet werden konnte. einfach vielleicht dann wirklich einen richtigen persönlichen Termin bei der Frau Dr. Lipp oder einem Arzt eures Vertrauens vereinbaren und euch richtig beraten lassen. Also das ist, glaube ich, immer das A und O.
Genau. Absolut.
Ja. Dann danke ich erstmal für die erste Folge, den ersten Teil, liebe Frau Dr. Lipp. Wir wünschen euch allen da draußen noch einen schönen Abend oder wann auch immer ihr die Folge anschaut. Ich habe noch eine klitzekleine Sache, was ich vorher noch angekündigt habe. Es wird heute Abend, beziehungsweise vielleicht auch zeitgleich zur Aufnahme, einen Post geben, in dem ihr eure Antworten, beziehungsweise anders, ihr dürft quasi kommentieren, warum dieses Buch für euch interessant wäre. Die Frau Dr. Lipp hat nämlich ein Buch geschrieben, Fett ist nett. Ich habe es auch schon durchgelesen, super schön zu lesen. An der Stelle unbezahlte Werbung.
Danke.
Und dieses Buch möchten wir gerne verlosen. Und dafür möchten wir einfach gern, ja, ein paar Antworten von euch, warum ihr gerne so ein Buch hättet. Und dazu gibt es aber alles, wie gesagt, im Post dann zu lesen, wie, wo, was ihr da kommentieren dürft. Und der Post wird quasi eine Woche ab heute quasi gehen, bis zur Folge 2. Und an dem Folge 2-Tag wird dann die Auslosung stattfinden. Und 10 Frauen oder 10 Leute, die sich da drauf bewerben, wollte ich schon sagen.
Genau. Und warum Fett nett ist, ja? Das ist ja auch ein sehr lustiger Titel.
Wollen Sie noch ganz kurz was zum Buch sagen, wenn wir schon gerade dabei sind?
Genau, also gerade auch für die Lipidem-Community ja vielleicht so ein bisschen verstörend zu lesen, Fett ist nett.
Der Lipidem-Ärzte. Dachte ich mir, was?
Genau, das ist auch so der Hintergedanke gewesen, das heißt ja der Untertitel, dass man das ungeliebte Organ endlich verstehen soll oder will, lernen will. Und tatsächlich geht es in dem Buch eben um unseren Fettstoffwechsel generell. Das heißt, auch zu verstehen, okay, was ist das Fett eigentlich? Wir unterhalten uns ständig über Fett, über Fettabsaugen, über krankes Fett, über krankhafte Fettsäuren und deswegen, also Fettsäuren, die krank machen und eben krankhafte Fettablagerungen auch erzeugen können. Und deswegen ist es so gut, auch einfach mal die Grundlagen zu verstehen, zu schauen, was ist das Fett eigentlich als Organ? Ich meine, gerade beim Lipödem beschäftigt es uns unser ganzen Alltag, unser Leben. Und vielleicht finden Sie auch da ein paar Tipps und Tricks, das Fett anzunehmen, das eigene, um es besser loszulassen. Das ist eigentlich so der Hintergedanke gewesen.
Ja, also mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich für all diejenigen, die nachher das Buch auch gewinnen und lesen dürfen. Wie gesagt, heute Abend gibt es den Post dazu und in der nächsten Woche, in der nächsten Folge Teil 2 dann die Auflösung der Gewinner und Gewinnerinnen. Sehr schön.
Super. Schön. Vielen Dank.